Deutschlandfunk Kultur Interview.
Elisabeth Ruge, sind Sie heute in einem Woodstock State of Mind?
Ach, schon ein wenig. Also ich kenne diese Musik gut. Ich war zwar sehr klein, aber ich konnte viele Lieder, auch dieses Lied gerade, immer auswendig mitsingen. Das war einfach überall zu hören, die Musik. Und die Musik war ein ganz wichtiger Bestandteil, also dieser Jahre, dieser Atmosphäre.
Heute vor 50 Jahren hat es begonnen, dieses Festival, das ja viel größer wurde als erwartet. 400.000 Leute waren dann am Ende da oder vielmehr waren auf dem Weg dahin, haben es vielleicht auch nicht mehr geschafft. Ein Festival, das aber ja vor allem auch zu einem Mythos wurde. Ausdruck eines Zeitgeistes oder bleiben wir mal bei diesem Mythos-Gedanken, auch vielleicht ein bisschen zu groß?
Klar, also das ist immer beim Mythos der Fall. Andererseits sind solche Dinge ja auch wichtig und da steckt natürlich nicht nur ein Kernchen, ein Kernel of Truth drin, sondern doch mehr. Das ist schon ein unglaubliches Ereignis gewesen, wenn man sich überlegt, dass da kaum Polizei, kaum tatsächliche durchgesetzte Strukturen vorherrschten, eben keine Polizeipräsenz und so weiter. Und trotzdem hat sich das Ganze im Großen und Ganzen gewaltfrei abgespielt. Da war wirklich offensichtlich eine gute Stimmung. Und ich würde sagen, dass sich einiges von dem nicht erfüllt hat, was man mit Woodstock, mit diesem Aufbruch dieser Jahre verbindet, ist sicherlich nicht den 400.000 Leuten anzulasten, die da waren. Also da würde ich sagen, waren wahrscheinlich ein überprozentual viele Menschen da, die was verändern wollten. Die Frage ist dann eben, ob der Staat, ob die Gesetzeslage, ob das, was eben dann eingeführt werden sollte und auch eingeführt worden ist, ob das eben tatsächlich zu den Ergebnissen geführt haben, die man sich erhofft hat.
Und da sagen Sie?
Also in manchen Bereichen und vor allem in einem Bereich, der mich besonders trifft, würde ich sagen nein. Also der mir sehr, ich kann es wirklich sagen, zu Herzen geht. Und das ist natürlich die große Frage der Rassendiskriminierung. Und ich würde sagen, in diesem Jahr jährt sich auch Ferguson. Also vor 5 Jahren ist der Mord, der Polizeimord an Michael Brown geschehen in Ferguson. Darauf gab es ja große Unruhen. Und da hat man zum ersten Mal begriffen, dass eben doch die Politik der Aufhebung, der Rassentrennung, der gesetzlich vorgeschriebenen Rassentrennung zwar auf dem Papier zu sehen ist, aber doch in weiten Teilen des Landes noch nicht wirklich greift und dass die afroamerikanische Bevölkerung in Amerika nach wie vor in großer Armut lebt, dass man, wie man jetzt gehört hat, statistisch weiß, dass afroamerikanische Männer im Durchschnitt 12 bis 14 Jahre weniger Lebenszeit haben als weiße Männer. Das sind alles Dinge, die mit ihrer gesellschaftlichen Stellung zusammenhängen. Und da würde ich sagen, da ist für mich doch eine große Ernüchterung und eine große Enttäuschung eingekehrt.
Vielleicht hängt das aber auch damit zusammen, dass das, was man damals gesehen hat, auch als ein bisschen zu breit wahrgenommen wurde, als etwas, das wirklich die gesamte Gesellschaft ergriffen hat. Janis Joplin hat damals da in Woodstock auf der Bühne gesagt, früher waren wir nur wenige, jetzt gibt es Massen und Massen und Massen von uns. Aber möglicherweise war das ja damals auch schon eine Illusion oder vielleicht auch nochmal weitergedacht, auch viele die damals dann die Schlaghosen anhatten, die dann vielleicht auch eher einer Mode gefolgt sind als einer tieferen inneren Überzeugung.
Ja, das kann sein. Ich glaube, es sind ja ohnehin immer eher wenige, die einen echten Prozess der Veränderung anstoßen und dann bewegt sich sozusagen die Masse mit. Man kann allerdings sehen bei Woodstock, wenn man sich den Film anschaut, wenn man sich die Bühne anschaut, auf der Bühne stand als erstes ein afroamerikanischer Künstler. Dann sah man Sly and the Family Stone, am Schluss Richie Havens war als erster dran, Sly and the Family Stone und dann am Schluss natürlich der Riesenauftritt von Jimi Hendrix. Aber sonst sieht man 3 Tage lang nur weiße Musiker. Klar, Santana war auch da, aber ich sage das jetzt einfach mal so verallgemeinernd. Und wenn man sich das Publikum anschaut, ist es auch so, dass das heißt, da vor allem weiße Menschen sich versammelt hatten erstmal.
Das, also, was Sie gerade beklagt haben, auch als nicht stattgefunden, nicht vollendete gesellschaftliche Entwicklung hin zur Emanzipation, gerade auch hin zur Rassengleichheit in den USA. Letztendlich dokumentiert es sich auch schon in den Bildern von Woodstock, dass es eine weiße amerikanische Mittelstandsparty war.
Ja, aber wir waren ja da am Anfang sozusagen, nicht? Also die es war zwar am Ende der 60er, aber die 60er und natürlich auch die 70er waren eine Zeit, vor allem die frühen 70er, der Veränderung, die waren eben der Aufbruch, ja? Und dass man das da sieht, finde ich noch nicht so erschreckend, denn in den nächsten 50 Jahren sollte sich was verändern. Und ich glaube, alle, die da saßen, denen war das auch klar. Aber es ist eben, und ich glaube, ich habe selbst bis vor 5 Jahren gedacht, die amerikanische Gesellschaft und viele westliche Gesellschaften seien sehr viel weiter. Und ich glaube, dass wir alle, nicht nur die Amerikaner, sondern wir alle schauen ernüchtert auf Gesellschaften, die ja doch wieder sehr viel stärker diskriminierend unterwegs sind.
Da stellt sich natürlich die große Frage, ich stelle sie mal auf Englisch, what went wrong? Die nehmen wir uns gleich vor. Ich habe noch, es gab ja so viele Momente auch bei diesem Woodstock, einen lautmalerischen Moment. Country Joe McDonald.
Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that song? What's that song? What's that song?
Also, was damals passiert, wenn man es vielleicht nicht ganz verstanden kann, da wird das Wort Fuck durchbuchstabiert, was ja damals auch ein ziemlicher Tabubruch war, noch größer als im heutigen Amerika. Woodstock, unser Thema heute, das große Festival, das zum großen Mythos wurde, über den ich weiter mit Elisabeth Ruge sprechen möchte, meinem heutigen Gast, der Verlegerin und Literaturagentin. Und ich habe eben gerade bei Ihnen ja schon ein wenig den Blues raushören können. Großer emanzipatorischer Aufschlag, nicht nur durch das Festival, aber eben auch ausgedrückt dadurch, und so viel gesellschaftlicher Rückschritt. Und die große Frage, was ist schiefgelaufen?
Naja, das ist natürlich, wie Sie sagen, eine große Frage.
Wir können uns ja vorsichtig annähern.
Ganz lange sitzen, aber ich glaube, ein Punkt, auf den man sich sicherlich einigen kann, ist, dass Woodstock natürlich zu einem Zeitpunkt stattfand, als es einen lang anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung gegeben hatte. Also die Gelassenheit, die dieser Veranstaltung innelag, hatte auch damit zu tun, dass man einfach das Gefühl hat, es gibt genug für alle, wir müssen es ein bisschen anders verteilen, aber das kriegen wir hin.
Genau. Und also mittlerweile diese Wachstumserfahrung, es war ja im Prinzip in der gesamten Nachkriegszeit dieser Fahrstuhleffekt, der ja soziologisch so besprochen wurde und so beschrieben wurde. Alle steigen auf in der Gesellschaft, in ihrem Wohlstand. The sky is the limit war so auch so ein Schlagwort. Und es gibt eigentlich keine Grenze, auch ganz konkret auch beim ökonomischen Wachstum betrachtet. Das entspannt natürlich enorm.
Genau, also ich glaube, viele waren da, die gar nicht so sehr auf einen großen Reichtum oder auf immer mehr Wachstum aus waren, aber man hatte einfach das Gefühl, es ist genug für alle da. Das führt dann eben dazu, dass Menschen doch gelassener, toleranter miteinander umgehen, mehr Respekt haben. Ich glaube, das war so eine Erfahrung oder ein Empfinden in der Zeit, dass man einander respektieren würde in Zukunft, dass man darauf eine Gesellschaft aufbauen würde. Und wir sind natürlich mittlerweile in einer Zeit angelangt, wo man das Gefühl hat, dass genau dieser ganz fundamentale Respekt, der eigentlich der Bodensatz sein muss für eine Gesellschaft, in der Menschen gut leben können miteinander, dass der eben bröckelt. Und ich denke, das hat auch viel damit zu tun, dass viele Leute sich wirtschaftlich ungesichert fühlen und dadurch eben doch eine größere Aggressivität aufkommt. Und
Da haben wir ja in gewisser Weise jetzt gerade ein doppeltes Handicap, denn wir sehen, diese alte Wachstumslogik funktioniert schon aus sich selbst heraus nicht mehr so gut. Der Kapitalismus in den weit entwickelten Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften wächst eben nicht mehr so schnell wie in den 50er, 60er, auch noch 70er Jahren. Und gleichzeitig wissen wir ja auch, selbst wenn er es täte, würden wir das andere große Problem, die ökologische Krise, enorm vergrößern. Also da ist schon ganz schön viel Ballast auf den Schultern, auch vielleicht im Vergleich zu diesen schönen Tagen damals, den verregneten, aber doch schönen Tagen in Woodstock.
Ja, aber ich würde sagen, dass viele Leute, die da waren, überhaupt, also viele Leute, die für den gesellschaftlichen Aufbruch standen damals, sich ja von dieser Wachstumslogik abgewendet hatten oder zumindest sie anzweifelten. Also diese 50er Jahre, wo alles nur gefeiert wurde, was materiellen Wachstum, endlosen materiellen Wachstum mit sich brachte, das ist ja nicht mehr die Stimmung. Es ist schon eine andere Stimmung.
Einerseits ja, wenn ich gerade einhaken darf, aber gleichzeitig ist auch diese Hippie-Kultur, die ja dann auch ganz stark mit Kalifornien verbunden wurde, auch eine der Triebfedern für die Individualisierung, die dann einsetzt, auch in gewisser Weise für eine Beschleunigung des Kapitalismus. Es gibt ja verschiedene Figuren, die man nennen könnte. Bill Gates, Steve Jobs, also die beiden großen Computerpioniere. Ganz viele andere, die aus diesem kalifornischen Geist heraus, aus dieser Individualisierung, wir machen unser eigenes Ding, auch im Prinzip ganz wunderbar passen in diese Phase, die wir dann mit dem Neoliberalismus erlebt haben.
Das stimmt, natürlich. Einige sind diesen Weg gegangen, aber auch nur einige. Und ich würde denken, dass da auch andere Möglichkeiten, also es sind andere Wege gegangen worden und es waren auch andere Möglichkeiten eröffnet worden. Also das war nicht zwingend so. Diese unglaubliche Beschleunigung, die eben auch durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung eingesetzt hat, die hatte man natürlich nicht vor Augen. Davon ahnte noch niemand etwas, nicht? Aber ich denke schon, dass wir im Gespräch eben sagen können, immer wenn es wirtschaftlich bergab geht, wenn zumindest die Situation als unsicher wahrgenommen wird, dann gibt es auch einen Radikalisierungsschub. Und das, was wir jetzt miterleben an populistischen Aufbruch, das hängt schon sehr stark damit zusammen, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind in einer Welt, die sie nicht mehr kontrollieren können und die ihnen keine Sicherheit gibt. Vor allem eben die Mittelklasse, die untere Mittelklasse, das waren eben Leute, auch wenn man diese Menschen sieht, die in Woodstock da interviewt werden aus den umliegenden Städtchen. Einige sind etwas böse oder aggressiv, aber viele sagen, also das sind wunderbare Kids, die sind so alt wie unsere Söhne. Einer von meinen Söhnen erzählt, einer ist jetzt gerade in Vietnam. Die sollen hier mal feiern, die sollen es gut haben. Also Vietnam war ja auch ein Riesenschatten, der über diesem Festival lag. Und Country Joe and the Fish, den sie gerade gespielt hatten, hat ja die große Anti-Vietnam-Ballade geschrieben, die alle mit singen konnten und die ja auch auf Woodstock gespielt wurde, in Woodstock.
Elisabeth Ruge, ich habe einen Vorschlag gegen den heutigen Blues, der vielleicht so ein bisschen mitschwingt bei dieser Betrachtung, die wir gerade hatten. Erstens spielen wir gleich nochmal was von Woodstock und zweitens denke ich an ganz viele kleine und mittelgroße Festivals, die es heutzutage gibt. Wenn ich nur um Berlin herum schaue, auch in diesem Sommer wieder, große Zahl, wo ganz viel auch dieser Geist herrscht, den Sie gerade beschrieben haben. Aber wahrscheinlich ist es einfach nicht mehr die Zeit, dass man so diesen einen zentralen großen Ort hat, diesen großen symbolischen Ort.
Ach ja, das erstens, außerdem habe ich gar nichts gegen den Blues. Erstens gehört er zum Leben dazu. Und zweitens muss man sagen, dass der Blues praktisch die Grundlage war für vieles, was da musikalisch geboten wurde in Woodstock. Es war überhaupt die Entdeckung der großen Tradition der afroamerikanischen Musik, der Sklavenmusik. Also es gab diesen wunderbaren Mann, Alan Lomax, der durch die Südstaaten gepilgert ist und diese Musik gesammelt und aufgenommen hat und ein unglaubliches Archiv angelegt hat. Also das gehört eben auch zu der Frage des Respekts, dass man die Kultur dieser Menschen, die man als Untermenschen betrachtet hatte, als Menschen, die nicht also dieselben Rechte haben wie man selbst als Weißer, dass man sie eben für sich entdeckt hat, auch in dieser Hinsicht, nicht? Wenn man Janis Joplin oder andere dort hört in Woodstock, dann weiß man, das ist nur mit dem Blues möglich gewesen.